das ein Zeichen eines Aufbruchs ist, dass der Geist Gottes an alle Orte der Gesellschaft hingeht und nicht nur einen Ausschnitt der Gesellschaft berührt. Und das vielversprechende im Moment in der Schweiz, ich weiß, dass es auch in Berlin so ist, in Berlin geschehen geistlich viel mehr Dinge im Bundestag, auch mit der Kanzlerin, als man sich vorstellen kann und als man in der Presse hört. Aber Gott ist dabei, seinen Geist auf alles Fleisch in Deutschland, Österreich und der Schweiz und bestimmt auch in anderen Ländern auszugießen. Und er berührt Bundesräte. Das sind ja unsere Kanzler. Wir haben einfach statt einem 7. Das gibt uns mehr Bedeutung und Ausgeglichenheit. Und Gott ist dabei, Veränderungen zu schaffen. Hey, wir haben noch etwas ganz Kleines. Ich merke, Menschen freuen sich an ganz kleinen Dingen. Und ich wurde gebeten, und ich tue das natürlich jetzt von ganzem Herzen gerne, denn heute hat wieder jemand Geburtstag. Es scheint mir, jeder Tag hat jemand Geburtstag hier. Lukas Freiburghaus. Du wirst am heutigen Tag 22. Wo bist du? Wo bist du? Da. Ja, komm schnell nach vorne. Ich habe ganz viel Gutes gehört von dir. Du wurdest beim Sonnenaufgang geboren, bist der erste Junge nach 12 Mädchen. Ich meine, das ist mal eine gute Botschaft. Und Lukas, bleib nur hier. Dürfte ich einige von euch bitten, vom Ministry-Team ihn zu soaken. Richtig einzubeten, bitte. Ja? Hey, wo ist... Ja? Einfach die, die wissen, dass sie jetzt kommen sollen, sollen unbedingt kommen. Gut. Bete, wir segnen dich, Lukas, für das beste Jahr deines Lebens. Berufung sichtbar wird, dass du dich hingibst dem, was Gott für dich bereithält, dass er dich füllt mit seinem Geist, dass du ein General in der Armee Gottes wirst, dass du erleben darfst, dass du genügst, wie du bist und dass Gott den Rest dazu tut. Dass du freigesetzt bist, gleich wo du bist. Das war für Lukas. Dann... Es hat sich ja so eingebürgert, dass man Bücher verschenkt. Jetzt habe ich aber gemerkt, als ich die letzten, also meine Bücher verschenkte, hätte ich ja sagen sollen, was ich verschenke. Weil der Gedanke ist ja, wenn ich etwas verschenke, dass die anderen das dann kaufen. Und dann habe ich gemerkt, das habe ich nicht genau gecheckt. Und deshalb wurden mir heute nochmal 2 Bücher gegeben. Und ich muss euch sagen, ihr müsst die kaufen, aber 2 verschenken wir. Das eine ist die beste Geschichte, das kann ich jetzt ohne Zurückhaltung sagen, auch weil Montag ist und morgen seht ihr mich nicht mehr. Also die beste Geschichte der Vineyard-Bewegung, die je geschrieben wurde von Marlin Wattling, einem unserer Leiter in Heidelberg, der Leiter der Vineyard Heidelberg. Der Titel ist Natürlich, Übernatürlich. Und dieses Buch ist sensationell, weil es die beste, ausgewogenste und klarste Geschichte der Vineyard-Bewegung ist. Und dieses verschenke ich neben diesem Buch, das die meisten von euch bestimmt gelesen haben. Das sind meine Gemeindeträume, Erlebnisse von weit über 100 Menschen, die Gottes Kraft und Liebe erlebt haben. Und dieses Buch zeichnet ein Bild, wie Gemeinde sein kann. Und ich verschenke die 2 jetzt noch und ich werfe sie nicht nach hinten. Du willst das, gell? Dann nimmst auch du das, gell? Ich meine... Meine Lieben, ich wurde noch gefragt, weshalb hier immer eine Rivella steht. Rivella, das Schweizer Getränk für Sportler, Junge und Alte. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass wir irgendwann etwas Kohle von Rivella kriegen für Gemeindegründung. Und bis zu diesem Tag mache ich treu Werbung. Ja, wir könnten mal... Lass uns mal schauen, für unsere liebe Schweizer Firma Rivella. Wer mag Rivella? Hände hoch. Okay, ihr könnt sie wieder runternehmen. Wer mag Rivella nicht? Ihr könnt nach Hause gehen. Womit bewiesen wäre, dass 90% der Schweizer Rivella mögen. Aber ich habe jetzt das Vorrecht, den letzten Beitrag zu haben. Und wisst ihr, in meiner Person muss ich dann, oder habe ich den Auftrag, Dinge zusammenzuhalten, in eine Richtung zu bringen und zu schauen, dass das, was wir erlebt haben, weitergeben. Und ich muss euch zuerst sagen, was ich von dieser Konferenz mitnehme. Das Allerwichtigste, was ich mitnehme von diesen Tagen, kam nicht von Bill. Das Allerwichtigste, was ich mitnehme, ist 1, 2, 3. Wakey, wakey! Und wir machen das mal für Winterthur. 1, 2, 3. Wakey, wakey! Und wir machen es für Berlin, aber jetzt laut bitte, Berlin ist größer als Winterthur. 1, 2, 3. Wakey, wakey! Am schlimmsten ist es für die Zürcher, die lassen wir heute aus, aber wir nehmen die Basler. Wir nehmen für Basel, 1, 2, 3. Wakey, wakey! Und das gilt nicht dem Cup-Final von heute. Was nehme ich mit? Ich nehme einen Gedanken nehme ich mit, weil viele Gedanken, viele Eindrücke. Nach diesen Tagen gehe ich morgen in die Woche mit dem Feuer im Herzen, dass Gott alles durch mich wirken kann, was er wirken möchte. Dass durch meine Augen die Gegenwart Jesu Christi schaut und die Nöte, die ich ansehe, Veränderung erleben kann. Ich gehe zurück nach Berlin in der Überzeugung, dass Berlin einen mächtigen Aufbruch erleben wird, wenn ich komme und in den kommenden Monaten und Jahren. Ich habe gelernt, Erweckung und Aufbruch ist nicht für morgen, sondern für heute. Und ich habe gelernt, dass die Kraft Gottes durch einfache Menschen, wie ich es bin, in dieser Welt wirkt. Ich habe gelernt diese Tage, weil ich bin genügt, denn Gott muss den Rest tun. Ich habe gelernt diese Woche, dass es kein Problem gibt, das größer ist als die Liebe und die Kraft Gottes, die durch uns Menschen wirkt. Ich habe gelernt, dass jedes Wunder möglich ist. Ich habe gelernt, dass meine Augen sich nicht abwenden müssen von Problemen in dieser Welt, sondern dass meine Augen die Probleme dieser Welt anschauen können und durch die Gegenwart Gottes in meinem Leben Veränderung geschehen kann. Das habe ich gelernt. Ich habe gelernt, dass du und ich, wir zusammen, Bestandteil des Rufes Gottes sind zur Veränderung ganz Europas. Das habe ich gelernt. Ich möchte euch, ich muss zu meiner Rivella stehen, sonst sieht man die nicht. Ist gut so. Ich möchte euch einige Gedanken noch weitergeben, die mir wichtig sind, dass wir sie mitnehmen. Ich habe am Freitag, glaube ich, nur am Samstagmorgen einige Male das Wort Erweckung gebraucht. Jetzt, das Wort Erweckung ist ja interessant, genauso wie das Wort Revival. Revival heißt so viel wie Wiederleben. Erweckung heißt so viel wie Aufwachen zu etwas. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was ist hinter diesen zwei Worten? Denn diese Worte sind nicht biblischer Natur. Was meinen wir, wenn wir Revival sagen? Was meinen wir, wenn wir Erweckung sagen? Wenn wir diese Worte brauchen, sprechen wir eigentlich ausschließlich von der erfahrenen Gegenwart Gottes. Und das, was wir uns wünschen, ist, dass die Erfahrung der Gegenwart Gottes sich nicht an unseren Gottesdiensten limitiert, nicht an unseren Kirchen und Gemeinden. Unser Hunger ist, dass die Gegenwart Gottes in einem ganzen Volk wahrgenommen wird. Unser Hunger ist, dass die Gegenwart Gottes in unserem Leben so zunimmt, dass wenn wir unterwegs sind beim Einkauf, an der Arbeit, in der Freizeit, beim Sport oder sonst wo, dass diese Gegenwart Gottes immer imminent da ist und abstrahlt zu den Menschen um uns herum und so die Kraft Gottes die Menschen erreicht, die um uns herum sind, genauso wie das bei Petrus war. Als man sagte, sogar der Schatten, den Petrus wirft, heilt. Und es war nicht sein Schatten, es war die Sonne, die den Schatten warf. Und mein Traum ist, dass diese Sonne der Gegenwart Gottes so stark leuchtet, dass diese Sonne durch uns einen Schatten wirft, durch den Menschen geheilt und verändert werden. Erweckung heißt also für mich Gegenwart Gottes, die zunimmt, erfahrbar ist, die eine ganze Gesellschaft zu verändern beginnt. Und deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, eines der Zeichen, die ich sehe, ist, dass der Geist Gottes in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft, in Politik, Wirtschaft und anderen Orten zu wirken beginnt. Und ich kann das offen sagen, so verschlossen es dann rauskommt, ich habe Beziehungen zu Menschen an verschiedensten Orten in dieser Gesellschaft und ich kann euch sagen, der Geist Gottes ist dabei, Veränderung in diesem Land zu schenken. Das ist kein Traum, das ist eine Realität. Ich merke aber auch, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie diese Gegenwart zunehmen kann. Wo finden wir die Gegenwart Gottes? Wie kommt uns die Gegenwart Gottes entgegen? Nun, im Grunde genommen gibt es zwei Worte, die auswechselbar genutzt werden können. Gegenwart Gottes und Reich Gottes. Es gibt kein Reich Gottes ohne die Gegenwart Gottes. Und dort, wo Gottes Gegenwart ist, da ist auch sein Reich. Wie wir gehört haben, ein Reich ohne König hat letztlich weder Führung noch Kraft noch Existenz. Ein Reich ist erst ein Reich, wenn es einen König hat und ein Volk, das sich diesem König hingibt. Und die Gegenwart Gottes nimmt dort zu, wo sein Reich sich ausbreitet. Wo breitet sich sein Reich stark aus, um in die ganze Welt zu kommen? In der Kirche, in der Gemeinde Jesu, nicht als einzigem Ort seiner Herrschaft, aber dort, wo die Gemeinde von Jesus, das Volk Gottes, zu einem Werkzeug der Gegenwart Gottes, des Reiches Gottes wird. Jesus Christus hat sich an die Kirche limitiert, über weite Strecken, um sich sichtbar zu machen. Deshalb lesen wir im Neuen Testament diese Bilder vom Tempel, wo er wohnt. Deshalb lesen wir im Neuen Testament diese Gedanken vom Leib von Jesus, der heute sichtbar wird. Jesus hat nur insofern Hände, als dass wir unsere Hände zur Verfügung stellen. Er hat nur insofern Füße, in einem gewissen Sinne, als wir unsere Füße und Leben zur Verfügung stellen. Seine Kraft kann nur dort richtig in einem gewissen Sinne mächtig werden, wo die Kirche Jesu Christi sagt, und wir wollen nicht nur glauben, wir wollen sehen und erfahren, was Gottes Kraft zu tun hat. Und so suchen wir dieses Reich Gottes. Und wenn wir das Reich Gottes suchen, dann binden wir uns an gewisse Dinge, die Gott wichtig sind. Für alle, die sich mit den letzten 20, 30 Jahren der geistlichen Entwicklung in der westlichen Welt auseinandergesetzt haben, die wissen, dass vielleicht sogar in den letzten 100 Jahren, besonders in den letzten 30, 40 Jahren, der Hunger nach der Realität der Erfahrung der Gegenwart Jesu Christi massiv zunimmt. Heute streiten sich die wenigsten Christen mehr über Fragen der Erfahrung der Kraft Gottes. Die theologischen Streitigkeiten nehmen ab, so wie der Hunger zunimmt. Und wie mein Sohn Marius gesagt hat, für mich ein riesiges Zeichen, dass Bewegungen, die vor einigen Jahren vielleicht noch sehr zögerlich waren im Umgang mit dem Wirken des Heiligen Geistes und aus Vorsicht und dem Respekt, nichts Falsches zu tun, abgewartet haben und sich Fragen gestellt haben, wie soll Gott denn wirken, dass wir es mit unserem biblischen Verständnis umarmen können. Meine Lieben, viele dieser Kirchen, viele dieser Bewegungen, viele dieser Bekenntnisse stehen heute an einem ganz anderen Ort und haben die Arme geöffnet und sagen, Jesus, komme du so, wie du es möchtest, wenn wir nur deine Gegenwart, deine Kraft erfahren und weitergeben können. Das ein weiteres Zeichen eines sich abzeichnenden Aufbruchs. Und es scheint mir, dass Jesus wirbt um eine Kirche, um ein Bekenntnis nach dem anderen und sagt, willst du nicht, wollt ihr nicht, dass ich komme und euch meine Herrlichkeit zeige? Ist es nicht eine Zeit, wo Jesus sagt, ihr habt mir gezeigt, was ihr zu tun vermögt. Lasst mich jetzt euch zeigen, was ich zu tun vermag. Das ist der Traum, der uns miteinander verbindet. Dass dieses Reich Gottes kommt. Dass dieses Reich Gottes sich ausbreitet. Und wie wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, kommen wir zurück zum Wort Gottes. Und da ist ein Text im Lukas-Evangelium, Kapitel 4. Als Jesus in der Synagoge gefunden wurde, heißt es hier im Vers 17, dass er den Text aus dem Buch Jesaja las und er sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, die gute Botschaft den Armen zu verkündigen, Freiheit für die Gefangenen, dass die Blinden sehen, die Bedrängten frei werden und ein angenehmes Jahr des Herrn verkündigt wird. Und dann hat er einen Satz unterschlagen, das Gericht Gottes anzukündigen. Wisst ihr, weshalb dieser Satz unterschlagen wurde? Weil er das Gericht Gottes auf sich genommen hat, damit die Salbung der Heilung, der Veränderung und des Lebens zugänglich wird für die Völker und Nationen der Welt. Und so lernen wir eines, sein Opfertod, seine Auferstehung ist der Türöffner zu einem Leben, das unlimitiert ist von menschlichen Möglichkeiten und seine Grenzen nur dort findet, wo er ist. Und so sagen wir, wir begrenzen dich nicht mehr. Wir lassen dich die Grenzen setzen. Lass uns das sagen. Wir begrenzen dich nicht mehr. Wir lassen dich die Grenzen setzen. Wir begrenzen dich nicht mehr. Wir lassen dich die Grenzen setzen. Wir begrenzen dich nicht mehr. Wir lassen dich die Grenzen setzen. Dein Wille geschehe auf Erden, so wie im Himmel. Und das Interessante an dieser Geschichte, wenn ihr mit mir kurz Matthäus Kapitel 4, Verse 19 bis 21 aufschlagt, da sagt er, Jesus kehrt um, Vers 17, denn das Reich Gottes ist da. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Jetzt, wenn ihr diesen Gedanken Reich Gottes ersetzt mit die Gegenwart Gottes ist nahe herbeigekommen, wendet euch ab von allem anderen und wendet euch der Gegenwart Gottes zu, dann macht dieser Satz noch viel mehr Sinn in unserem einfachen Denken. Denn Reich Gottes und Gegenwart Gottes sind Synonyme. Wende dich ab von allen und wende dich der Gegenwart Gottes zu. Vers 21. Und was geschieht, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Vers 23, und er ging durch ganz Galiläa, Kapitel 4 in Matthäus Evangelium. Er lehrte in ihren Synagogen, lehrte die gute Botschaft des Reiches Gottes. Er setzt dieses Wort Reich Gottes mit der Gegenwart Gottes. Und er verkündigte die gute Botschaft der Gegenwart Gottes und heilte alle Krankheiten und Seuchen unter dem Volk. Und Tausende wurden zu ihm gebracht. Jetzt hat es in diesem Text einen ganz interessanten Gedanken. Jesus verkündigte die Botschaft der Gegenwart Gottes. Und wir haben Teil heute Morgen gelesen, Lukas Kapitel 9 oder gestern, Lukas Kapitel 10. Er sandte seine 12, Matthäus 10 auch, er sandte seine 12 Jünger aus. Und was sagt er zu ihnen? Verkündigt das Evangelium der Gegenwart Gottes. Und heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und weckt Tote auf. Lukas 10, aus 72 ausgesendet werden, was sagt er zu ihnen? Verkündigt die Botschaft der Gegenwart Gottes und heilt die Kranken, weckt die Toten auf und treibt Dämonen aus. Der Kern des biblischen Gedankens ist immer die Gegenwart Gottes. Und es gibt nichts, was die Gegenwart Gottes ersetzen könnte. Ihr werdet mir alle beipflichten, gleich aus welchem theologischen Hintergrund ihr kommt. Für Menschen, die glauben, dass die persönliche Heilserfahrung wichtig ist im Glauben, die werden alle beipflichten, dass zur persönlichen Heilserfahrung nicht nur die Umkehr des Menschen gehört, sondern die Initiation, das Wirken des Heiligen Geistes. Und ihr werdet mir beipflichten, dass du ohne den Heiligen Geist dein Leben nicht Jesus Christus anvertrauen kannst und nicht verstehen kannst, was das Kreuz für eine Bedeutung hat und die Auferstehung. Nun, im Neuen Testament gibt es ein Wort dafür. Und das Wort dafür heißt Kerygma. Die Botschaft, die Leben hervorbringt. Nicht Wissen. Kerygma ist die verkörperte Botschaft des Reiches Gottes, die eine Reaktion bringt. Beim Menschen, der sich Jesus hinwendet, ist es die Neuwerdung, die Wiedergeburt. Das Kerygma der Botschaft des Reiches Gottes ist die Manifestation der Gegenwart Gottes im Leben von Menschen. Und deshalb reagieren Menschen auch, die einen werden geheilt, die anderen zittern, die dritten fallen hin, die vierten lachen, die fünften japsen nach Luft und die sechsten gackern wie Hühner und die siebten rennen herum wie die Wildgewordenen. Weshalb? Weil sie doof sind? Nein, ihr Sein reagiert auf die Gegenwart Gottes und diese Gegenwart Gottes ist in ihrer Reaktion nicht immer abschätzbar. Und wenn wir sagen, wir wünschen uns mehr von der Gegenwart Gottes, müssen wir lernen, auf das Wort, das Kerygma zu reagieren. Und zwar vom Innersten her, wenn die Predigt kommt. Ist nicht das andere Wort, Didache, wo es darum geht, zu verstehen, was das Wort Gottes meint. Sondern das Kerygma, das da Leben bringt, wenn die Predigt kommt. Und wir öffnen uns und geben dem Wort Gottes Raum. Und wir merken, wie das Wort Gottes in uns etwas zu speisen beginnt. Deshalb, meine Lieben, wenn wir Hunger haben nach der Gegenwart Gottes, brauchen wir einen Hunger nach dem. Und wenn ich sage, einen Hunger nach dem, meine ich nicht nur, dass wir es lesen, damit wir das Gesetz der stillen Zeit erfüllt haben. Wenn du unter dem Gesetz der stillen Zeit leidest, gebe ich dir jetzt 2 Wochen Absolution vom Bibellesen. Wo Wovon ich spreche, ist, dass dieses Wort belebt durch den Geist in mir Gegenwart Gottes auslöst. Dass der Gedanke, wenn ich das lese, das Neue Testament, und es heißt, und Jesus ging umher und heilte die Kranken und befreite die Belasteten und setzte die Gebundenen frei, dass in mir drin der Geist Gottes eines auslöst. Ich will das auch tun. Und wenn dieses Wort Teil wird von dir, und du merkst, wie der Geist Gottes das immer wieder lebendig und noch lebendiger macht, dann wird dieses Wort Gottes aus dir fließen. Im Wort Gottes, im Kerygma, ist die Gegenwart Gottes. Lass uns nicht nur Zeichen suchen, sondern dieses Wort, das uns Leben gibt. Aber lass es nicht nur intellektuell auf unser Denken wirken, sondern lass es zu, dass der Heilige Geist durch das Wort Gottes unser Leben verändert und unseren Hunger weckt. Ich möchte nicht, dass mein Hunger gestillt wird. Ich möchte bis auf mein Totenbett hungrig bleiben. Ich bin 58. Eines der schönsten Dinge meines Lebens, was ich am meisten liebe, ist, dass ich immer noch ein Kindskopf bin. Mir fallen immer noch die dümmsten Dinge ein. Und dann muss ich mich wieder entschuldigen und Verzeihung bitten und so. Aber irgendwie ist mir wohl in meiner Haut, weil ich weiß, dass in dieser Kindlichkeit, in dieser Herzensfreiheit auch ein Hunger liegt, der ungestillt ist. Und ich mit 58 sagen kann, mit Überzeugung, heute kommt der beste Tag meines Lebens auf mich zu. Der zweite Ort seiner Gegenwart ist ein Ort, der von Freikirchen, auch in der Vineyard-Bewegung, unterschätzt wird. Es ist Gottes Gegenwart in den Sakramenten. Oder einfacher gesagt, Gottes Gegenwart im Abendmahl. Nun, besonders wir Schweizer Reformierte, wir haben das Abendmahl reduziert auf ein Symbol. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, wie wir dieses Abendmahl miteinander teilen. Ob wir ein Gocki und Gipfeli nehmen oder ein Nussgipfel und das Fanta. Und wir bezeugen dadurch unsere Freiheit im Geist und Freiheit in Ehren. Könnte es sein, dass wir daran sind, Gottes Gegenwart an einem Ort zu verpassen? Und könnte es sein, dass wir von den alten Kirchen etwas lernen können? Könnte es sein, dass wir in der Reformation einige Dinge falsch verstanden haben? Könnte es sein, dass uns die Gegenwart Jesu Christi, die Gegenwart des Königs der Könige, die Gegenwart des Reiches Gottes, die Gegenwart Gottes im Abendmahl in einer Weise begegnen könnte, wie wir uns das heute noch nicht vorstellen können? Meine Lieben, ich sage das aus einem ganz wichtigen Grund. Wenn Gott uns seine Gegenwart in der Schweiz schenken wird, in einer massiven Art und Weise, dann wird diese Gegenwart nicht nur der Vineyard geschenkt. Und sie wird nicht nur den Pfingstlern geschenkt. Und sie wird nicht nur der GVC geschenkt und nicht nur der Krishna. Die römisch-katholischen Christen werden ergriffen, evangelische Christen werden ergriffen, orthodoxe Kirchen werden ergriffen, messianische Juden werden ergriffen und dann wird es Schritt für Schritt auf andere Menschen übergreifen, die in Religionen Heil suchen, denn die, die suchen, werden finden und die, die anklopfen, werden aufgetan und so wird der Zynismus der Christen über anders Gläubige abnehmen, weil Gottes Gegenwart zu diesen Menschen geht, die wir heute noch verachten. Wenn wir mit unserem theologischen Verständnis Gott den Gartenzaun stecken seines Wirkens, wird er an unserem Garten vorbeigehen. Er wird die Gärten suchen, die keine Zäune haben. Könnte es sein. 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 26. Weshalb steht das so da? Weshalb lesen wir bei der Einsetzung des Abendmahls diesen einzigartigen Text in Kapitel 11, Vers 26? Denn wenn immer ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, proklamiert ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt. Bis er wiederkommt. Frage: Proklamieren wir ihn oder proklamieren wir ihn nicht? Proklamiert die römisch-katholische Kirche das mehr als die Freikirchen? Jetzt müsst ihr Ja sagen. Wir können lernen voneinander. Wir brauchen keine Zäune, wir brauchen offene Herzen. Wir brauchen keine Zäune, wir brauchen offene Herzen. Der dritte Ort, wo wir ihn finden, ist die Anbetung. Natürlich, meine lieben katholischen Freunde, das war ja die Eucharistie. Aber lasst mich das als Vineyard-Mensch anders beleuchten noch. Für Vineyard-Menschen ist Anbetungszeit, dieses Verlorengehen in der Gegenwart Gottes bei gesungenen Liedern und gesungenen Gebeten und gebeteten Gesängen und in dieser Art einfach in diese Innigkeit zu gehen, getragen von der Begabung von Menschen, die Instrumente einsetzen und wie, verzeiht mir den Ausdruck, Leviten vorausgehen, um diesen Tür zum Tempel in die Gegenwart Gottes zu öffnen. Für uns gehört es zum Schönsten, was Gott uns in der Vineyard anvertraut hat. Und es ist nicht die Musik primär, es ist diese Atmosphäre, es ist dieses Empfinden von Innigkeit, von Nähe, von Verlorengehen. Und es ist diese Anbetung, die uns die Freiheit gibt, authentisch zu sein, weil wir dort in dieser Nähe zu Gott nichts mehr vorzuzeigen haben, sondern in unserer ganzen Menschlichkeit und Zerbrochenheit und in unserem Sein angenommen sind. Und dort, wo wir diese Annahme in der Anbetung dann Jesu Christi erleben, dann fürchten wir uns nicht mehr voreinander, sondern wir können voreinander sein, wie wir sind, weil wir nicht mehr bedroht sind. Je mehr wir lernen anzubeten, desto besser kommen wir in die Gegenwart Gottes. Je mehr wir aus der Gegenwart Gottes leben, desto mehr wird das Reich Gottes gegenwärtig. Je mehr das Reich Gottes gegenwärtig wird, desto mehr ist die Kraft Gottes gegenwärtig. Und wir sehen unsere Träume, die erfüllt werden. Anbetung. Anbetung nicht nur als Tätigkeit in einer Zusammenkunft. Nein, für mich ist Anbetung Lebensstil im Alltag. Was möchtest du, Jesus, was ich tue? Ah, oh, da ist deine Frau, was willst du an der tun? Ah, oh, du willst nichts tun. Okay. Da sitze ich mit meinen Freunden, meiner Frau zusammen in einem sehr guten Restaurant in Berlin, in einem italienischen Restaurant an der Friedrichstraße, und wir essen gut zusammen. Und plötzlich sagt meine Frau: Du, ich muss zu diesem Mann da drüben und zu ihm sprechen gehen. Und na gut, geh dann. Wir waren die vier Leiter-Ehepaare der globalen Vineyard-Bewegung da zusammen. Und sie geht zu ihm, und ich denke nur noch, ist schon komisch, wenn eine Frau plötzlich auf einen Mann zugeht, der alleine am Tisch sieht, der muss doch denken, dass sie ihn anmacht. Und ich habe schon gedacht, wenn da irgendwas sich dreht. Und sie geht zu ihm, sie spricht mit ihm, sie bietet das Gebet an oder betet für ihn. Und für mich war das eine solche herrliche Erfahrung. Worship im Alltag heißt, ich bin in seiner Gegenwart in jedem Augenblick. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht, alle. 2 Meter von mir weg hat jemand gegessen, den ihr alle kennt. Er gleicht mir etwas äußerlich. Es war George Clooney. Und Georgia war etwas missgeleitet. Sie ging zu diesem norwegischen Professor. Dabei hätte sie zu George Clooney gehen müssen. Nur hat sie ihn leider nicht erkannt. Sie hat sich bereits an mir satt gesehen. Der vierte Ort, was wir lernen können, ja, gesagt, Kerygma, auf die Predigt mit Herz und Leben reagieren. Zweitens, Sakramente neu entdecken, das Abendmahl. Drittens, Anbetung aus Lebensstil und der Tätigkeit. Viertens, wir finden Jesu Gegenwart dort, wo wir uns um zerbrochene Menschen kümmern. Dort, wo die Armen uns etwas angehen und nicht als Bekehrungsopfer, sondern als Menschen, denen wir die Liebe und Güte Jesu Christi zeigen, dort ist Jesus zu finden. Wir werden nie Kirche für die Armen sein, sondern immer Kirche mit den Armen. Und ich möchte euch jetzt bitten, in die Tasche zu greifen. Hoffentlich hast du noch etwas Geld drin. Und lasst uns diesen Korb einfach mal füllen, ja? Und Geld reinwerfen und sagen, Jesus, wir wollen bereit sein für die Armen und wir möchten teilen. Wir möchten einfach teilen. Kommst du mir schnell helfen? Ich habe da etwas Kohle, kannst du die mal reintun? Anderen Korb. Kommt nach vorne, werft was rein, könnt ihr mir noch zuhören. Wenn du etwas hast, 10 Franken, 50 Franken, 1000 Franken, komm, dann fühlt euch frei. Wenn du etwas hast zu teilen, wenn du denkst, ich habe genug, ich kann teilen. Wenn du wenig hast und du sagst, ich kann teilen, dann kommt und bringt, was ihr teilen möchtet. Ja, wir teilen einfach. Ja, legt einfach Kohle rein, was ihr möchtet. Es geht auch mexikanische Pesos, wir nehmen auch indische Rupien, wir nehmen Yen, wir nehmen sogar US-Dollars und Euros. Forint nehmen wir auch, australische Dollar, wir nehmen sogar norwegische Kronen. Gegenwart Gottes findet sich dort, wo wir mit den Armen teilen. Dort ist diese Gegenwart erfahrbar. Die Armen werden immer unter euch sein. Wo eine Kirche das zu tun beginnt, ja, jetzt ist dann etwas außer Rand und Band wieder, ich habe wieder ein Chaos angezettelt. Also ich sage euch, wenn ihr dann seht, was am Ende damit geschieht, dann werdet ihr den Schock des Lebens davontragen. Verspreche euch das. Also ihr müsst das jetzt schneller machen, sonst kommen wir da nie mehr weg. Wir teilen. Jesus wird gefunden, wo Menschen teilen, wo die Kirche Jesu Christi die Not der Welt zu erkennen beginnt und sich in Bewegung setzt und Füße in Bewegung kommen. Wenn es um Human Trafficking geht, den Menschenhandel, wenn es um die Ausbeutung von Kindern geht in Afrika, wenn es darum geht, dass Häuser und Fabriken gebaut werden, gespart wird und dann über 1000 Menschen in Bangladesch sterben, weil sie als wertlos erkannt werden und weil plötzlich eine Kirche da ist, die sagt, und wir akzeptieren diese Missstände nicht mehr. Und wir akzeptieren sie nicht mehr mit drei Reaktionen. Erstens, wir teilen haben gut. Zweitens, wir erheben unsere Stimmen. Und drittens, wir kaufen nichts mehr, was unseres Wissens auf dem Boden der Ausbeutung von Kindern und den Ärmsten dieser Welt produziert wird. Wir beginnen, Märkte zu boykottieren und wir beginnen, laut zu sprechen, wie wir uns verhalten, weil wir die Gerechtigkeit des Reiches Gottes und der Gegenwart Jesu suchen. Himmel nochmal. Also gut, ich gehe zum Punkt 5, aber da wollte ich eigentlich totale Aufmerksamkeit. Schon cool zu sehen. Ich möchte das ja gerne zählen, aber wir werden es nicht zählen. Ich wusste gar nicht, dass ihr nach der Kollekte gestern noch so viel Geld habt. Ich möchte zum Punkt 5 kommen. Das hört nie mehr auf. Ja, eigentlich ist es auch wurscht, wenn es jetzt noch 2 Minuten länger dauert. Eigentlich sollten wir in unseren Kirchen das jeden Sonntag tun. Ich meine nicht nur Kollekte. Ich hoffe, der Gajan nichts aus Gruppendruck da. Also wenn du Gruppendrucken findest, musst du nichts bringen. Nur wenn du dieses unbändige innere Drängen empfindest zu teilen, wenn sich das aufbaut, dann musst du natürlich kommen. Da kannst du auch 3-mal kommen. Himmel nochmal. Wie viele Leute sind denn da? Ich sage euch ehrlich, die größte Herausforderung liegt vor uns. Ich verspreche es euch. Die größte Herausforderung liegt vor uns. Wir haben noch 3 Minuten. Kommt ihr eigentlich 10-mal hier vorbei? Ich möchte die Katze nicht zu früh aus dem Sack lassen, deshalb braucht es schon noch etwas Geduld. Weil ihr solltet das sehen, das ist voll Kohle hier. Das sind nur ein Ötli. Seht ihr, jetzt nimmt die Gegenwart Gottes zu, das Volk Gottes beginnt zu teilen. Plötzlich sagen wir, die Anliegen von Jesus sind uns wichtig. Was ihm wichtig ist, ist uns wichtig. Was er möchte, möchten wir. Wir kommen unter die Wolke seiner Gegenwart, indem wir aktiv werden in der Ungerechtigkeit in dieser Welt. Was sagte Jesus? Lass die Kinder zu mir kommen in einer Zeit, wo Kinder keinen Wert hatten. Was sagte er zur Ehebrecherin? Nicht führe diesen Lebensstil weiter. Er sagte zu ihr, wer keine Sünde hat, werfe den ersten Stein. Und er ließ sie gehen. Frauen, Aussätzige wurden wieder eingegliedert in die Gesellschaft. Kinder wurden als wertvoll erachtet. Das Evangelium hat eine politische Kraft zur Veränderung einer Gesellschaft. Und dort, wo die Kirche Jesu aufsteht und die Werke des Reiches Gottes tut, werden wir eine Transformation einer ganzen Gesellschaft erleben. Und ein Teil davon, jetzt haben wir es dann gleich, ein Teil davon ist unsere Bereitschaft, der Not in der Welt zu begegnen. Ein Teil davon. Dave, wo bist du? Gebasch, könntest du schnell zu mir kommen? Ich brauche deine Hilfe. Kannst du schnell das Mic abstellen? Wir haben's. Also, meine Lieben, wir haben gesagt, wir teilen. Und hier vorne ist Kohle ohne Ende. Und ich weiß, dass es ein Risiko ist, was ich jetzt tue. Aber ich tue es trotzdem. Meine Frau wollte etwas sagen, sollte es nicht jeder hören. Ich habe eine Regieanweisung bekommen von meiner Frau. Ich sage euch, was wir jetzt machen. Jetzt lade ich Menschen ein, die sich dann bedienen kommen. Und die erste Person, die ich einladen möchte, nach vorne zu kommen, ist Alfred Hiss, heißt er so, hat heute Geburtstag und dient unter den Roma in Europa. Und das erste Teilen machen wir mit dem verachtetsten europäischen Volk, den Roma. Und wir sagen, Alfred, komm nach vorne, aber muss schnell kommen. Könnte jemand eine Plastiktüte bereit machen? Hat jemand eine Plastiktüte? Danke. Ja, super. Du greifst jetzt... Ah, noch besser. Ja, die sind sehr anzahlt. Heiland, sag nochmal. Okay, Alfred, zuerst gehst du dich bedienen. Nimmst so 10, tüchtige 10 Handvoll. Greif richtig in die Vollen. Nein, nicht so. Richtig in die Form. Ja, richtig. Ja, nimm nur einen. Denn schon, denn schon. Zeig mal. Ja, nimm doch noch eine Hand. Ja, super. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst, großzügig zu werden, zu teilen. Du bist gegenwärtig in der Großzügigkeit. Und jetzt möchte ich Menschen bitten, die hier sind. Du gehst... Ja, du bist nicht zum Sprechen gekommen. Könnte ja jeder kommen. Willst du mir es in die Backe sagen? Na, ich knie.
Im Moment baue ich ein Haus in Rumänien für eine behinderte Roma-Familie. Wir fahren diese Woche hin und brauchen noch viel Geld, um das Haus fertigzustellen. Und das ist genau das, was ich gebraucht habe.
Na ja, super. Was denkt ihr, soll er noch eine Handvoll nehmen? Ja gut, noch eine. Ja. Man weiß ja nie. Aber jetzt bleib doch hier, Alfred. Ich leihe dir meine Wange.
Diese Roma-Familie ist sehr behindert körperlich. Und diese Frau war schwanger und die hat ein Kind bekommen. Und der Arzt hat gesagt, die soll verrecken bei dieser Gelegenheit, weil sie eine Roma ist und behindert ist. Und Gott hat ein Wunder getan, hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Und dann habe ich gesagt, diese Familie braucht ein zweites Wunder. Sie brauchen ein neues Haus, weil sie in einer alten Hütte leben, ohne Wasser und so. Und jetzt haben sie ein neues Haus gekriegt und das ist ein Wunder Gottes.
Cool, so cool. Okay, wir müssen vorwärts machen, das dauert sonst. Alfred, du bleibst hier. Bleib mit. Man weiß ja nie. Jetzt möchte ich Menschen einladen, dir geht es finanziell ganz schlecht. Und du wärst gerne bereit, eine Handvoll nach Hause zu nehmen. Dann komm nach vorne, kriegst eine Tasche dazu und eine tüchtige Handvoll. Komm nach vorne. Hey, schon etwas runtergefallen. Kann ihr jemand helfen, weil ihre Hand ist vielleicht nicht groß genug? Ich habe noch mehr Sekt da. Du musst dann richtig, gell? Drei lang. Judith, willst du auch? Zack. Ursula, dir auch einen? Willst du auch einen? Wer mit noch einen? Das muss man Schweizerdeutsch sagen, weißt du, das wird so persönlich, gell? Ja, du kannst einen haben, gell? Willst du auch einen? Ines? Aha, ja gut, komm mal rein. Klar. Kann jemand der Ines helfen, hilfst du ihr, dass sie tüchtig zugreift? Gut. Jetzt ist gut. Ja. Ist noch jemand hier, der möchte? Wer möchte noch? Weißt du, Alfred, den Rest kriegst du dann. Sie hat gesagt, noch etwas mehr in die Tasche rein. Also Ines geht das dann auf der Gasse verschenken. Ist noch jemand hier? Alfred, ach, es kommt noch jemand. Dein Teil nimmt noch etwas ab, damit der andere zunimmt. Es kostet einem etwas. Es kostet was, nach vorne zu kommen. Ja, das ist ja der Witz der Sache. Boy, Yvonne, schon eine Handvoll voll. Schaut, wir müssen die Scham verlieren.
Geld nur für jemand ab, der weint und
sich nicht. Ja, nimm nur eine Handvoll.
Mich hat der Herr gestern geheilt, also habe ich wirklich
Angst. Er wurde gestern geheilt, so cool. Aber du wolltest noch etwas drin tun, Karl. Nein, ich habe über ihn gelacht. Nein, nimm aber zwei Handvoll. Geht's?
Ja.
Ja, es hat genug für alle. Das steht schon in der Apostelgeschichte. Ja, kannst du auch nehmen, ja. Seht ihr, wir müssten die... Irgendwie macht Kirche Spaß. So. Ja, die Tasche ist so schwer, kann nicht mehr gehen. Der Rest gehört dir. Das war jetzt eine lange Geschichte. Wir müssen die Scham verlieren und lernen zu nehmen, damit wir geben können. Wer nicht nehmen kann, kann nicht geben. Wer die Güte Gottes nicht aufsaugt wie ein Schwamm, wird keine andere Seele befeuchten. Wir müssen. Ist noch anstrengend, hä? Möchtest du eine Schaufel? Ah, die Tasche ist voll. Frau Hiss, könnten Sie nach vorne kommen? Ihr Ehemann braucht Ihre Hilfe. So, jetzt muss ich aber den Sack schnell zumachen, sonst kommt das nicht mehr gut. Der fünfte Ort unseres Hungers und der Gegenwart Gottes ist der Ort, wo wir zulassen, dass die Kraft Gottes durch uns Wunder und Zeichen tut. Und genauso wie es sieht irgendwie abartig aus, wenn du mich fragst. Also ich konzentriere mich jetzt, ich habe kein ADS und nichts so. Fokussieren. Genauso wie die Gegenwart Gottes Genauso wie die Gegenwart Gottes im Teilen vorhanden ist, ist die Gegenwart Gottes, wenn wir uns unter die Wolke seiner Gegenwart begeben und hungrig sind, seine Kraft zu teilen. Hunderte, wenn nicht Tausende sind heute Nachmittag nach vorne gekommen mit 10 Franken, 20 oder 50 Franken. Du hast gebracht, oder Euro, du hast gebracht, was du geben konntest. Du hast gegeben, was in deiner Tasche war. Es war beim einen viel, beim anderen wenig. Das war nicht wichtig. Wichtig war, dass du gekommen bist. Und genauso ist es mit den Wundern und Zeichen des Reiches Gottes und der Gegenwart Gottes. Ob du viel Glaube hast, ob du wenig Glaube hast, das zählt nicht, sondern dass du kommst und teilst von dem, was Gott dir gegeben hat. Und der Himmel wird sich öffnen und wir werden erleben, dass unsere Nachbarn, Mitarbeiter, Klassenkameraden, Studenten, Freunde, die Menschen auf der Straße, in der Straßenbahn Heilung erleben und die Gegenwart Gottes erleben. Das suchen wir. Aufbruch des Reiches von Gott.